Guten Morgen.
Weißt du eigentlich die Bedeutung deines Namens? Ja? Wir machen mal den Icebreaker, den Stefan vorhin gemacht hat. Den machen wir mal kurz weiter. Sag mal bitte deinem Nachbarn, wie die Bedeutung deines Namens lautet. Ich sehe viele fröhliche Gesichter, das ist schon mal toll. Also keiner von euch scheint enttäuscht zu sein über die Bedeutung des Namens. Gibt es jemand, der die Bedeutung seines Namens noch nicht kennt? Gibt es? Okay, gut. Ich glaube, jeder von euch kennt die Bedeutung. Ist es auch sehr wichtig, die Bedeutung zu kennen? Die Bedeutung von meinem Namen Heinz heißt entweder der Herr im Haus oder der Herrscher über eine Region. Ich arbeite noch am Ersten. Wisst ihr eigentlich, also was mich sehr ermutigt hat, ist, dass mein Name tatsächlich im Jahr 22 der beliebteste Jungenname war. Ich habe euch den Beweis mitgebracht. Guckt mal mit mir auf die Leinwand. Es ist tatsächlich so, im Jahr 1922 war mein Name wirklich der beliebteste Vorname auf Platz 2 und stürzte dann in den 70er Jahren komplett ab. Und 77, als der Name wirklich eigentlich nur noch für einen Ketchup stand, da habe ich ihn bekommen. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt stehe ich hier und heiße wie ein Ketchup. Na toll. Okay. Wir reden in dieser Weihnachtsserie über Emmanuel. Und das bedeutet, Gott ist mit uns. In der Bibel gibt es viele Namen, die eine Bedeutung haben, weil das Gott immer wichtig war, Namen zu geben, die Bedeutung haben. Gott ist mit uns. Und diese Frage: Ist Gott denn mit uns? Die haben sich die Menschen immer schon gestellt, immer schon. Weil das ist die alles entscheidende Frage. Ist Gott mit uns? Am Anfang ging es genauso los. Wenn ihr die Bibel lest, stellt ihr ja schnell fest, es gibt das Alte Testament, ein ziemlich dicker Part der Bibel, und dann gibt es das Neue Testament, die Geschichten, die beginnen mit der Geburt von Jesus. Und alles, was danach kommt. Und es ist so, dass wir das Neue Testament nicht wirklich verstehen können, wenn wir das Alte nicht verstanden haben. Das ist so, wie wenn du eine Serie guckst und du bist so richtig drin in dieser Serie und schaust dir jede Episode an und es macht mega Spaß. Und dann kommt ein Freund, eine Freundin vorbei und sagt, hey, darf ich mitgucken? Und dann sagst du, hey, das wird für dich nicht so interessant sein. Und die Person guckt aber trotzdem mit und dann kommt der Moment, der dich umhaut. Weil jemand etwas sagt, was einfach aufgrund von der Geschichte, aufgrund von 10 Episoden davor einfach sensationell ist. Und die Person, die mit dir guckt, die keine Ahnung hat, sagt, ich verstehe nicht, wo der Deal ist. Wo ist der Punkt? Du sagst, das kann ich dir gar nicht alles erklären. Dafür musst du die ganzen Episoden vorher gucken. Und so ist es auch. Der Name Emmanuel, Gott ist mit uns, ist, der haut dann richtig rein, wenn du verstehst, wo wir stehen als Menschen. Und um euch das Alte Testament heute mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, brauche ich am Anfang erstmal Hilfe. Nämlich, ich brauche 5 Leute, fangen wir mal an, mit einem jungen Ehepaar. Wer von euch ist relativ frisch verheiratet? Wo? Bitte aufstehen. 5 Jahre, das passt für mich. Würdet ihr mal bitte nach vorne kommen, einen großen Applaus. Gibt es schon, wie heißt die 5-jährige Hochzeit, gibt es sowas dann schon? Schnittlauch. Oh, sehr wertschätzend. Die Schnittlauch-Hochzeit. Okay, gut. Ich finde, ihr seht toll aus. Jetzt brauche ich 3 weitere Personen. Ich brauche erstmal einen Mann mit Bart. Gibt es einen Mann mit Bart hier? Oh, sehr gut, Emo. Super. Und dann brauche ich noch einen Mann und eine Dame, einfach freiwillig. Wer würde noch mit nach vorne kommen? Wer kommt noch nach vorne? So viele Freiwillige, ist so schön. So, Sebastian und Anna, vielen Dank, dass ihr euch meldet. Kommt doch mal nach vorne. Du wusstest das, na, dann warst du ja vorbereitet. Sehr gut. Also, um euch mal ein bisschen zu zeigen, wie hat denn alles angefangen, ist es so, dass wir von Anfang an wissen, ganz am Anfang, bevor es die Menschen gab, gab es 3 Personen. Und ich frage euch mal, wer waren diese 3 Personen? Was denkt ihr? Gott Vater, tada, ich habe ein Blatt mitgebracht und einer von euch darf jetzt für Gott Vater stehen. Ich würde sagen, hör mal, so, das sieht aus, finde ich. Du symbolisierst jetzt Gott Vater, coole Schuhe übrigens. du symbolisierst Gott Vater. Und dann gab es eine zweite Person, die heißt Jesus. Sehr gut. Ein Name, den man hier kennen sollte. Jesus. Schauen wir mal. Ich würde sagen, Sebastian, so stelle ich mir Jesus vor. Ungefähr so. So, die Autorität, die du hattest und so weiter, hast und so weiter. Super, sehr gut. So, und dann gibt es noch Gott, den Heiligen Geist. Ganz genau. Gott, den Heiligen Geist. So, und das übernimmt die Anna. Bitte selber anbringen, ich will keinen Ärger haben. So, also Gott, der Vater, Gott, Jesus und Gott, der Heilige Geist. Und in der Bibel steht drin, dass Gott Liebe ist. Und Liebe will sich weitergeben. Liebe will schenken. Es ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott ist so eng miteinander verbunden, dass er sich vorstellt als drei Personen, drei Persönlichkeiten, die man aber nicht trennen darf. So eng ist die Gemeinschaft. Und dieser Gott der Gemeinschaft, dieser Gott der Liebe hat die Idee, ich möchte Menschen schaffen, die ich beschenken kann. Und so wie hieß also der erste Mensch, von dem wir lesen in der Bibel? Adam, und da ist er! Herzlichen Applaus für den Adam! Ein Mordskerl. So schön habe ich mir den Adam immer vorgestellt. Sehr gut, Adam. Und ich darf euch vorstellen, Eva. So, Eva, einmal für dich. So, ich hoffe, das klebt. Ich habe sonst noch Ersatz. So, Adam und Eva. Ich finde, perfekt. Stellt euch doch mal bitte in die Mitte, weil Gott hat nämlich festgestellt, als er Adam geschaffen hat, Mensch, Adam hat Gemeinschaft mit uns, aber noch nicht mit seinesgleichen. Außerdem braucht der Typ ein bisschen Hilfe. Und dann hat Gott gesagt, so, dann schaffe ich, ich glaube, Gott hatte noch ein paar Ideen für noch schöner und kam dann eben auf die Idee auch zu sagen, so, jetzt schaffe ich die Eva. Adam und Eva, ihr seid ja verheiratet, ihr dürft jetzt mal miteinander kuscheln, symbolisch, die haben sich also gut verstanden. Und Gott, der Vater, Jesus und der Heilige Geist, ja genau, die haben sich auch mega verstanden, nehmt ihn doch mal mit rein, den Papa. So. Und jetzt stellt euch mal bitte einmal um die drumherum. Das geht mit drei Personen einigermaßen. Einmal so drumherum stellen, so. Genau, ja, so drumherum. Guck mal, die Anna steht hier. Ein Kreis, macht mal zu dritten Kreis. Um die. Ja, okay, so kann man es auch mal. So, und das ist das Bild der Gemeinschaft, was wir von Anfang an in der Bibel lesen. Also, großen Applaus, ihr wart fantastisch. Das war schon. Die Schilder dürft ihr behalten. Ja, das dürft ihr mitnehmen. Nur immer demütig bleiben. Das ist das Bild, was Gott uns zeigt. Gott hat uns geschaffen in Gemeinschaft, für Gemeinschaft. Gott ist mit uns. Das ist die Idee. Und deshalb ist die Frage, ist Gott mit uns? Seitdem immer die Frage gewesen. Denn diese erste Zeit, die Gott mit den Menschen hatte, Adam und Eva, die ging zu Ende. Denn Adam und Eva haben einen großen Fehler getan. Sie kamen zu dem Moment, dass sie sich entschieden haben, sie wollen selber Gott sein. Sie wollen sich an die Gebote Gottes nicht mehr halten. Und damit haben sie ihm gesagt, wir möchten so sein wie du. Wir wollen auch Gott sein. Wir akzeptieren dich nicht mehr als Gott. Und dann hat Gott gesagt, so kann ich mit euch keine Gemeinschaft haben. So geht das nicht. Und Adam und Eva mussten aus dem Garten Eden raus. Und dann, ohne Gott, ging das Desaster los. Sie bekamen ihren ersten Sohn Kain, sie bekamen ihren zweiten Sohn Abel und Kain erschlägt Abel aus Neid. Ein Desaster. Die nächste Generation, Kain, bekommt einen Sohn, der heißt Lamech. Lamech ist noch schlimmer drauf. Er sagt, jeder, der mir eine Wunde zufügt, den bringe ich um. Und jeder, der mir auch nur wehtut, dem kill ich seinen Sohn. Und so liebt er sein Schwert, er verherrlicht die Gewalt. Es geht so richtig bergab mit der Menschheit. Nach 10 Generationen ist auf der Erde die Menschheit so am Boden, was die Bosartigkeit angeht. Denn sie sind ohne Gott, die ganze Schöpfung ist so fertig, dass Gott sagt, wenn ich nicht mit dem klitzekleinen Rest, der mir noch treu ist, weitermache, hat die Menschheit keine Chance mehr. Und so lässt Gott Gericht kommen über diese Welt und er beauftragt den einzigen, von dem er sieht, dass er noch gerecht ist mit seiner Familie, mit dem Namen Noah, eine Arche zu bauen. Und Noah schustert 100 Jahre lang diese Kiste. Und dann passiert es, es kommt wirklich das Gericht Gottes über diese Welt als Rettung der Menschheit. Sonst hätte Gott nie wieder mit uns Menschen weitermachen können. Und die Sintflut kommt, Noah hat die ganzen Tiere, die Gott ihm geschickt hat, mit aufgenommen. Und nach der Sintflut kommt der Regenbogen. Und Gott sagt, nicht, dass ihr Angst habt in Zukunft vor Regen, sowas wird es nicht nochmal geben. Hier ist mein Beweis, das ist mein Bund mit euch, der Regenbogen. Und wer den Regenbogen anders einsetzt, der setzt ihn nicht so ein, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist der Regenbogen. Und dann geht es weiter. Gott macht also weiter mit Noah und mit seiner Familie. Und es geht weiter. Und dann entscheidet sich Gott, mit einem Mann zu beginnen, um am Ende wieder die Menschen in diese Gemeinschaft, die wir gesehen haben, wieder hineinzuführen. Er beginnt mit einem Mann aus Ur in dem Gebiet aus Chaldea, das ist im heutigen Irak. Und das war Abram. Er hieß Abram und Gott begegnet ihm und sagt ihm, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem Riesenvolk machen. Und er zeigt Abram in der Nacht die ganzen Sterne und sagt, so viele Nachkommen wirst du haben, wie du Lichter am Himmel siehst. Abram ist total begeistert. Er kann es nur kaum glauben, weil er hat keine Kinder. Und so nennt ihn Gott nicht mehr Abram, was bedeutet der erhabene Vater, sondern er nennt ihn Abraham, der Vater vieler Völker. Und sagt immer, wenn du gerufen wirst in Zukunft, sollst du darüber nachdenken, was ich mit dir vorhabe. Als Abraham 100 wird, bekommt er tatsächlich einen Sohn, Isaak. Und Gott ist mit Isaak. Isaak bekommt Zwillinge. Der erste Junge, der geboren wird, ist komplett behaart. Also nennt er ihn der Behaarte. Ich sage auch, also Namen haben in der Bibel viel Bedeutung. Er nennt ihn also Esau, der Behaarte. Der zweite der Zwillinge, der wirkt so, als hätte er noch die Ferse von dem Esau festgehalten. Ratet mal, wie Isaak den nennt. Den Fersenhalter. Ja, ich dachte, ich habe Probleme. Der Fersenhalter heißt Jakob. Also, Gott geht mit Jakob. Jakob hat einen ganz besonderen Moment. Er begegnet Gott. Das ist eine Riesengeschichte. Er begegnet Gott. Er kämpft mit Gott, weil er sagt, ich lass dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Ich will, dass du mit mir bist. Und Gott nennt ihn danach nicht mehr Jakob, der Fersenhalter. Er sagt, weißt du was, ich nenne dich ab jetzt, der mit Gott ringt. Und das bedeutet Israel. Und Israel erlebt also jetzt, dass Gott mit ihm ist und er bekommt 12 Söhne. 10 davon sind sehr neidisch auf den 11. Der 11. heißt Josef und ist Teenager. Also verraten und verkaufen sie ihn. Daher kommt wahrscheinlich das Sprichwort, sie verraten und verkaufen ihn. Sie tun sich als Brüder zusammen und verkaufen ihn an eine Karawane, die gerade auf dem Weg ist in das damalige Imperium der Welt. Das größte Reich, das man sich vorstellen kann, Ägypten. Und so ist dieser 13-jährige Teenager auf einmal auf so einer Fuhrwaage, auf so einem Fuhrwagen, der ist gefesselt oder einfach nur gefangen. Er ist Sklave und landet als Ausländer, als Sklave, tausende Kilometer weit weg. Der hat komplett alles verloren. Seine Rechte, seine Familie, alles. Aber weißt du was? Gott ist mit ihm. Und so passiert es, dass Gott es schafft, dass er innerhalb von 13 Jahren der mächtigste Mann in dem damalig größten Reich wird. Er wird die rechte Hand vom Pharao. Und als eine Riesennot kommt, entscheidet er sich dafür, seinen Brüdern, die ihn so verraten und verkauft haben, unter Tränen zu vergeben. Und er sagt, ich will für euch da sein. Er lädt sie alle ein. Mittlerweile haben alle schon Familie größer. Papa Israel ist auch noch am Leben. Und er holt komplett Israel und alle seine Brüder komplett nach Ägypten, wo er das Sagen hat. Er gibt ihnen Land. Oh, denen fehlt es an gar nichts. Denen geht es richtig gut. Gott ist mit ihnen. Josef stirbt. Oh, der Pharao, der Josef so schätzte und deshalb auch Israel und alle seine Nachkommen, inklusive Josef schätzte, stirbt auch. Ein neuer Pharao kommt. Dann kommt noch ein neuer Pharao und irgendwann fragen sie sich, wer sind eigentlich diese vielen Ausländer da? Die Israeliten. Und dann haben ein paar Berater des Pharaos die Idee, weißt du was? Hey, weißt du was, diese Ausländer, die können wir doch einfach einsetzen, um unsere Straßen zu bauen, um unsere Pyramiden zu bauen. Gute Idee. Also müssen sie für wenig Lohn ziemlich hart arbeiten. Irgendwann mal fällt der Lohn weg. Ein paar Generationen später, die werden immer härter zu denen. Auf einmal befindet sich Israel in einer Sklaverei. Furchtbar. Die Geschichten von Abraham, Isaac und Jakob und von deren Gott verblassen komplett. Irgendwann mal ist die Situation so hart, ach, die Geschichten hat man sich vor 100 Jahren noch am Lagerfeuer erzählt. Aber mittlerweile ist Israel in Ägypten seit 430 Jahren und die Sklaverei ist so bitter geworden. Die wurden so unterdrückt, dass den Ägyptern klar war, wenn wir jetzt angegriffen werden von auswärts, dann werden die mit gutem Recht, das sind ja mittlerweile Millionen Menschen, die werden sich gegen uns wenden und zwar von innen heraus. Und dann wurde denen klar, die dürfen nicht noch größer werden. Und so entscheiden sie sich, dass jeder Junge, der in Israel geboren wird, sterben muss. Muss in den Nil geworfen werden. Der absolute Tiefpunkt. Eine Mama ist so verzweifelt, dass sie ihren Jungen nimmt, bevor er entdeckt wird und in den Nil geworfen wird. Und sie bastelt ein kleines Schiffchen und leitet ihn genau zur Prinzessin. Und sie sieht den kleinen Jungen, verliebt sich total in den kleinen, zieht ihn aus dem Wasser raus und sagt, hör mal, wem gehört denn der? Ach komm, ich zieh den groß. Sie nimmt ihn an den Königshof, sie nennt ihn aus dem Wasser herausgezogen, Mose. Und Mose wird als Prinz groß. Als er erwachsen ist, er hat alles, die beste Ausbildung, alles. Als er erwachsen ist, begeht er eine Straftat. Und er wird gesucht, er wird verfolgt, also flieht er. Als Prinz lebt er auf einmal in Flucht. Er lebt im Ausland 40 Jahre lang in der Wüste als Hirte. Und dann passiert's. Gott begegnet ihm. Gott ist mit ihm. Er begegnet ihm in einem brennenden Dornbusch. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Der dafür sorgt, dass Mose aufmerksam wird. Und er geht zu diesem Busch und Gott stellt sich vor und sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt Jahwe. Und ich möchte, dass du jetzt zurückgehst. Und dem Pharao sagst, er soll mein Volk ziehen lassen. Und Mose sagt immer, das wird er niemals tun, niemals. Und dann sagt Jahwe doch, das wird er tun, denn ich werde Gericht halten über die Götter Ägyptens. Ägypten hatte 80 Götter. Das ganze Volk Israel war seit 430 Jahren da. Sie kannten alle 80 Götter und wer weiß, vielleicht haben sie den meisten auch geopfert. Und Gott war es wichtig, nicht nur Israel zu befreien, er wollte ihnen erstmal zeigen, wer er ist. Was er drauf hat, dass er stärker ist als alle 80 Götter, die Ägypten hat. Und er wollte dem Pharao auch zeigen, wer dieser Gott ist. Also geht Mose zum Pharao und sagt, wenn das nicht passiert, mein Gott, Jahwe, wird sich mit den Top 10 deiner Götter anlegen. Und der Pharao sagt, nö, das schafft er nicht. Und sagt Mose, gut, dann kommt die erste Plage. Alles Wasser wird zu Blut. Ja, natürlich hatten die Ägypter einen Gott, der war verantwortlich für Wasser, aber der konnte nichts tun. 1:0. Also sagt der Pharao, wir können nichts tun, bitte, bitte, mach, dass das aufhört. Dein Gott ist größer als unser Gott, der für Wasser verantwortlich ist. Aber dann lässt du uns ziehen. Ja, dann lasse ich euch ziehen. Macht er aber nicht. Das Ganze zieht der 10-mal durch, beziehungsweise 9-mal, muss man sagen. Gott zeigt, ich bin stärker als der Gott, der für den ganzen Boden bei euch verantwortlich ist. Denn Gott lässt einfach aus dem Boden Stechmücken hervorkommen, wo die Ägypter sagen, wir kriegen das nicht mehr im Griff. Der Gott für den Boden, der verantwortlich ist, der kann nicht dafür sorgen, dass diese Stechmücken aufhören, da rauszukommen. Dann zeigt Gott, dass er stärker ist, als der Gott hegt. Das ist der Gott, der wurde verehrt als ein Froschsymbol. Den hatten die Frauen als Medaillon. Immer wenn sie schwanger waren oder schwanger werden wollten, weil sie gesagt haben, das ist der Gott, der ist für die Fruchtbarkeit verantwortlich. Gott schickt so viele Frösche, dass keiner mehr einen Frosch sehen wollte. Die Frauen haben ihre Medaillen vom Hals gerissen, ihre Froschskulpturen weggeworfen und gesagt, bloß nicht jetzt auch noch Frösche um den Hals. Mir reichen die Millionen Frösche, die hier rumlaufen. Und so zeigt Gott bei jedem einzelnen Gericht von diesen 10 Gerichten, dass er stärker ist als jeder Gott, den Ägypten hatte. Und ganz zum Schluss sagt Gott, es gibt noch einen Gott, Pharao, über den müssen wir reden. Das bist du. Weil du denkst nämlich, dass du Gott bist. Und du denkst, dass dein erstgeborener Sohn Gott ist. Und so stirbt sein erstgeborener Sohn. Das war die letzte Plage. Und Pharao ist an dem Punkt, dass er sagt, ich lasse euch gehen. Und ihr müsst euch vorstellen, was das für das Volk Israel bedeutet. Sie haben nicht nur Befreiung erlebt, sie haben verstanden, wer der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist. Der hat's drauf. Und er befreit sie. Und das Erste, was er macht, als er sie befreit, er sagt, so, Leute, jetzt seid ihr mein Volk. Ich habe euch befreit. Und wisst ihr was? Wenn ihr wollt, dass das mit uns richtig gut läuft, mit der Gemeinschaft, und dass das mit euch richtig gut läuft, dann gibt es 10 Dinge, die ihr beachten müsst. Und deshalb beginnen diese 10 Gebote nicht mit dem ersten, du sollst nicht, sondern sie beginnen mit, ich bin dein Gott. Ich habe dich herausgeführt aus der Sklaverei. Und deshalb wirst du nicht anderen Göttern nachfolgen, das erste Gebot. Da steht nicht einfach nur, du sollst nicht. Das heißt, nee, du bist doch nicht dumm. Wer hat euch denn sonst befreit? Ich habe euch befreit. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch befreit. Und deshalb wärst du ja schön dumm, wenn du anderen Göttern nachfolgst. Denn wenn du das tust und wenn du mich nicht mehr als Gott akzeptierst, dann können wir nicht miteinander unterwegs sein. Israel sagt, super, das machen wir. Eine Zeit des Erfolges geht los. Sie kommen in das verheißene Land und es geht die Zeit der Könige los. Ein berühmter König war David. David war nicht nur ein mutiger Kerl, der damit aufgefallen ist, dass er als junger Schafshirte einmal zu einer Kriegssituation kommt und sich mit dem Riesen anlegt, mit dem Riesen Goliath, mit dem keiner kämpfen wollte, und der ihn mit einer Steinschleuder besiegt. Danach kannte jeder David. David wurde später König. Und er war mega erfolgreich, denn er war mit Gott. Gott war mit ihm. Er hat Lieder geschrieben. Er war nicht nur ein König, er war auch Autor, er war Dichter. Er war Musiker. Und wenn du heute in der Bibel guckst, alle Psalmen, die du siehst, jedes Kapitel ist ein Lied von David. Und die Zeit der Könige war spannend. Sein Sohn war Salomo und Gott schenkt diesem Salomo Weisheit. Und zwar so viel Weisheit, dass es heißt, es gab keinen König, keinen Menschen, der so weise war bisher wie Salomo. Und es wird auch keinen mehr geben, der so weise ist wie Salomo. Salomo hat Gott einen Tempel gebaut. Und Salomo hat das Reich in einen unfassbaren Reichtum geführt. Es gab keine Kriege mehr. Könige von außerhalb kamen, nur um ihm die Hände zu schütteln und von ihm zu lernen. Nach Salomo ging es komplett runter. Weil seine Nachkommen auf einmal gedacht haben, ach, weißt du was, können wir nicht auch noch ein bisschen anderen Göttern folgen? Es gibt so viele andere Kulturen, es gibt so viele andere Götter. Wie wäre es, wenn wir noch anderen Göttern Opfer bringen? Und es ging komplett runter. Es ging an einen Punkt, wo das Reich da war größer. Also gab es Israel als Nordreich und es gab Juda als Südreich. Und dann kam die Zeit der Propheten. Gott schickte immer wieder Propheten und sagte, Leute, wenn ihr mich als Gott nicht akzeptiert, wenn ihr anderen Göttern nachfolgt, dann klappt das nicht mit uns. Wenn ihr wollt, dass ich mit euch bin, dann gibt es keinen anderen Gott außer mich. Und sie hören darauf nicht. Und dann kommt Jesaja. Und Jesaja, 700 Jahre vor Christus, sagt Jesaja allen, Leute, über 700 Jahre vorher, er sagt ihnen, wenn ihr nicht umkehrt, dann werden andere kommen, mächtige Völker, und die werden euch komplett vernichten. Und sie hören nicht. Und in dieser harten Zeit hat Jesaja eine Zukunftsvision, die er den Menschen schenkt. Die an ihm glauben, die Hoffnung brauchen, denen sagt er, damit ihr wisst, wie es werden wird, dass am Ende, das ist nicht das Ende vom Lied, steht in Jesaja 7, Vers 14, ich lese euch das mal vor, das ist der Vers, um den es geht. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Da hat man das erste Mal gehört. Das war die Vision. Und weil die Leute vom Nordreich nicht gehört haben, kamen die Assyrer, ein schreckliches Volk, haben alles platt gemacht, haben alle verschleppt. Und von den 10 Stämmen, die sich Israel bezeichnet haben, vom Nordreich, ist bis heute nichts mehr da. Es gab dann nur noch das Südreich. 125 Jahre später hat auch das Südreich mit Juda und Benjamin nicht mehr wirklich Gott nachgefolgt. Auch da schickt Gott Propheten und sagt, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mit euch bin, dann muss ich euer einziger Gott sein. Dann müsst ihr euch an das halten. Und auch das Südreich hört nicht richtig. Und dann kommt 597 vor Christus Nebukadnezar. Die Babylonier. Sie überfallen das Südreich. Sie verschleppen die obersten 10.000, darunter Daniel. Daniel lebt dann mit vielen anderen im Exil in Babylon. Und seitdem ist Israel unterdrückt von anderen. Komplett. Es ging immer weiter. Daniel war also in Babylon mit anderen. Nebukadnezar wurde aber irgendwann mal, also die Babylonier wurden irgendwann mal besiegt von den Persern. Kyros der Zweite, dann kam Darius. Darius war derjenige mit Daniel in der Löwengrube. Falls ihr die Geschichte auch mal gehört habt, sehr, sehr spannend. Müsst ihr unbedingt mal nachlesen. Und dann, Darius hatte dann einen Sohn, der hieß Xerxes. Und das war übrigens der Mann, der einen Schönheitswettbewerb gemacht hat und gesagt hat, die schönste Frau, die Gewinnerin aus meinem ganzen Reich heirate ich. Und wer ist es geworden? Esther. Gibt es ein ganzes Buch von. Esther hat dadurch, dass sie Königin wurde, aus Persien hatte sie die Chance, das ganze Volk von einem Holocaust zu retten, der geplant war. Ein mega spannendes Buch. Das ist dann Esther. Und dann gab es einen Teenager, einen jungen Typ, der hat sich ganz viel mit Aristoteles getroffen, ein Grieche. Nennen wir ihn mal Alex. Und sein Papa baut eine Riesenarmee auf. Macht aber mit dieser Armee nichts richtig Großes. Alexander ist mittlerweile 26 Jahre. Sein Coach und Mentor Aristoteles bekommt von jetzt auf gleich, nachdem sein Vater unerwartet frühzeitig stirbt, mit 26 Jahren eine Riesenarmee und hatte all diese Ideen von Aristoteles im Kopf. Und fand seine Kultur so genial, dass er gesagt hat, die bringe ich jetzt überall hin, egal ob die Leute das wollen oder nicht. Also erobert er alles. Er kommt bis nach Babylonien, da wo die Perser sind. Er erobert auch das. Und schon ist Israel unter den Griechen. Und es geht immer weiter. 350 Jahre bevor Jesus kommt, immer andere. Nach den Griechen kamen die Syrer, dann kamen die Ägypter und ganz am Ende Cäsar, die Römer. Und Gott schweigt, so wirkt es, Gott schweigt. 430 Jahre waren sie in der Sklaverei, Gott hat geschwiegen. Und mittlerweile vom letzten Propheten, den Gott geschickt hat, bis zu diesem Moment schweigt Gott wieder 430 Jahre. Die Frage, ist Gott mit uns, die ist in den Köpfen, in den Herzen der Menschen. Kann es denn sein, dass Gott noch mit uns ist? Kann das sein, nach den letzten Jahrhunderten, was für ein Müll? Wo ist die Freiheit? Wo ist Gott mit uns? Ein verliebter junger Mann hat sich verlobt und stellt fest, dass seine Verlobte schwanger ist. Nicht von ihm. Nicht gut. Natürlich überlegt er sich, ob er sich von ihr trennt. Was soll er machen? Dann begegnet ihm ein Engel. Ich lese euch mal vor, was dann passiert. Dieser junge Mann heißt Josef. Und dann heißt es in diesem Text, als er noch so dachte, also in Richtung, ich muss sie verlassen, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und dann geht es weiter im Text. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt werde, was der Heilige Geist durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und jetzt kommt's. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef das hört, er sagt, ist es wahr? Vor über 700 Jahren, bevor die ganze Katastrophe losging, hat Gott uns versprochen, es wird diesen Moment kommen. Und jetzt ist er da. Jetzt, Gott kommt wieder, er ist wieder mit uns. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und Jesus wird geboren und man nannte ihn tatsächlich auch Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus heißt der Retter. Er kommt, er wird geboren in Bethlehem. Er lebt ein Leben als Rabbi. Was er sagt, haben die Leute noch nie zuvor gehört. Sie folgen ihm nach. Er redet nicht nur unglaublich. Er heilt Menschen. Und den Menschen wird bald klar, dass das der Retter ist. Und als Johannes der Täufer, das war einer der damaligen berühmten Menschen, der die Leute wachgerüttelt hat und gesagt hat, ihr müsst wieder umkehren zu Gott. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, war er gerade dabei, Menschen zu taufen. Und er sieht ihn, und ich lese euch mal vor, was Johannes sagt. Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Ich darf dir heute sagen, durch Jesus ist Gott mit uns. Und zwar nicht mehr nur mit Israel. Denn es heißt, die Schuld der ganzen Welt, da bist du ein Teil davon. Wichtig für dich ist, du musst dich entscheiden. Möchtest du alles, was in deinem Leben so ist wie Konkurrenz zu Gott? Etwas, wo du sagst, das könnte auch noch mein Gott sein. Vielleicht ist es ja nicht die Gewalt wie bei anderen, von denen ich jetzt erzählt habe. Vielleicht ist es auch dein Geld, vielleicht sind es deine Pläne. Gibt es etwas in deinem Leben, was dir wichtiger ist als Gott? Dann wird's schwierig. Wenn du willst, dass Gott mit dir ist, dann darfst du den Fehler, den die ersten Menschen gemacht haben, nicht machen und sagen, ich will mein eigener Gott sein. Ich akzeptiere dich nicht als Gott. Wenn du zu Jesus gehst und sagst, ich glaube dir, dass du mein Retter bist, ich glaube dir, dass du mich von meinen Sünden befreist, ich glaube dir, dass ich durch dich wieder Gemeinschaft haben kann, dieses Bild am Anfang, ich darf wieder mittendrin sein in der Gemeinschaft von Gott. Gott ist wieder mit mir durch dich und ich akzeptiere dich als Gott. Es gibt keinen und nichts auf der Welt, was mir wichtiger ist als du. Es gibt nichts, was ich verehre mehr als dich. Du bist heilig. Du bist mein einziger Gott. Und dir glaube ich, wenn du das sagst, dann darf ich dir heute sagen, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Von jetzt bis in die ganze Ewigkeit. Du bekommst einen Namen und der steht im Buch des Lebens. Ich weiß nicht, wie Gott dich nennen wird. Ich hoffe mal, er wird mich nicht weiter Heinz nennen. Aber ich weiß, dass dieser Name, den Gott mir gibt, der steht im Buch des Lebens, denn ich habe das gemacht. Ich bin zu Gott gegangen und habe gesagt, ich glaube dir, Jesus. Du bist mein Retter. Du hast mich von meiner Schuld befreit. Und es gibt keinen anderen, dem ich nachfolge. Es gibt keinen anderen Gott. Und alles, was du mir zeigst, was Konkurrenz, mir Konkurrenz macht, was dir Konkurrenz macht, was dich vom Platz einstoßen will, zeig mir das. Das muss weg. Du bist mein einziger Gott. Und an Weihnachten feiern wir, dass Gott für die ganze Welt sagt, ich bin mit euch. Aber du musst auch mit Gott sein wollen. Und deshalb steht bei dem einen oder anderen vielleicht diese Entscheidung noch aus. Ich weiß, dass viele von euch diese Entscheidung getroffen haben und ich kann nur sagen, willkommen in der Familie Gottes. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ist heute der Tag. Und dann wird das die beste Weihnachten, die du je erlebt hast. Weil dann heißt Emmanuel für dich, Gott ist mit mir. Und ich empfehle dir, dass du ein Gebet sprichst, das kannst du selbstverständlich nur für dich sprechen. Denn es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Aber weißt du, was wirklich gut ist? Ich weiß aus Erfahrung, dass es eine sehr, sehr gute Sache ist, wenn du es nicht nur für dich machst, sondern wenn du es mit jemand anderem machst, der schon mit Gott lebt, der dich danach in den Arm nimmt und sagt, ich bin Zeuge. Ich segne dich. Und deshalb, wenn das dein Schritt ist, den du heute gehen willst, dann mach es für dich alleine oder mach es mit jemandem anderen, dem du vertraust. Und du kannst es auch gerne mit einem von unseren Mitarbeitern sprechen. Wir haben hier vorne den Gebetsplatz. Stefan und ich werden da auch gleich sein. Es werden ganz tolle Mitarbeiter da sein, denen du dich anvertrauen kannst. Und es tut so gut, wenn man dieses Gebet spricht und danach jemand sagt, willkommen in Gottes Familie. Und dich im Namen von Gott umarmt. Das ist deine Chance. Und ich wünsche dir, dass Gott dir begegnet. Und ich darf dir sagen, Gott ist mit dir.